Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit The White Lotus Staffel 1 bis 3 von Mike White. Diese Serie ist in aller Munde. Jede einzelne Staffel spielt an einem anderen schönen Ort dieser Welt in einem Luxusressort für die Superreichen. Und immer beginnt jede Staffel damit, dass Leichen gefunden werden. Der Tod ist quasi die letzte Grenze, die die Superreichen noch nicht überwinden konnten. Der perkussive Score sorgt dafür, dass wir mit einer besonderen Rhythmik an die Sache herangehen. Der Score unterbricht auch immer wieder das allzu Schöne. Er irritiert uns. Er sorgt dafür, dass wir in Frage stellen, was wir dort als so schön präsentiert bekommen. Es sind Bilder von Superreichen, die Urlaub machen und vom Personal, das ihnen rund um die Uhr zu Diensten stehen muss. Wir erleben Intrigen, Verwicklungen, Liebschaften. Wenn man mit jemandem in den Urlaub fährt, dann lernt man ihn kennen und so können auch wir uns fragen, was wissen wir denn am Ende über die Superreichen? Wie ticken die denn? Ist White Lotus vielleicht doch nur so etwas wie das Traumschiff mit ein bisschen Gesellschaftskritik? Tatsächlich ist es so, dass man schon ein gewissenloser Superreicher sein müsste, um diese Luxusbilder des Reichtums einfach genießen zu können. Dennoch wollen wir uns ja an solchen Bildern laben, aber da gibt es diese Gewissensproblematik. Damit der Genuss gelingt, ist die kritische Reflexion, die die Serie einführt, entscheidend. Sie gibt uns das gute Gewissen. Wir beobachten Figuren, die sich selbst nämlich nicht reflektieren können. Das macht sie so albern oder monströs. Wir Zuschauer können uns überlegen vorkommen, weil wir uns durch die Figuren als besonders selbstreflexiv und kritisch wahrnehmen. Es ist gewiss auch Kapitalismuskritik zum Wohlfühlen, aber diese einzelnen Folgen haben mitunter eine ungeheure analytische Schärfe. Und dann gibt es aber auch wieder sehr lange Passagen, in denen, sagen wir, Allgemeingültiges verhandelt wird. Auseinandersetzungen um Ehebruch, um irgendwelche Affären. Alles, was da so stattfindet, kann natürlich in jedem Haushalt vorkommen, egal ob man Bürgergeld empfängt oder die nächste Million macht. Was die einzelnen Staffeln auch grundiert, ist die Thematik Religion, Spiritualität, Mythos. Es ist, was wir hier vorgeführt bekommen, ein völlig hohles Leben. Der Himmel ist eigentlich leer. Er beinhaltet höchstens noch ein paar sanft hingetupfte Wolken. Und dennoch gibt es bei den Figuren die Sehnsucht nach Sinn. Und wo sich dieser nicht einstellt, da versucht man ihn durch Luxus zu kompensieren. Und dabei erleben die Figuren auch mitunter die Grenzen ihrer ökonomischen Macht, nicht nur bezüglich des Todes, der immer droht, sondern die Figuren manövrieren sich mitunter aufgrund ihres Begehrens in Situationen, aus denen sie sich doch nicht ganz rauskaufen können. Da sind wir im Bereich der Liebe und der Sexualität. Kurze Sequenzen dazwischen geschnitten zeigen uns, wie das Personal etwas reinigt oder Hängematten aufhängt. Es ist dies der Unterschied zu einer Serie wie zum Beispiel dem Traumschiff, wo wir nicht gezeigt bekommen, wie eigentlich diese Luxuswelt produziert wird. Zudem werden die Handlungsstränge sehr locker hier in der Serie miteinander verwoben. Es geht nicht darum, dass jede Szene funktional ist, weil im Urlaub natürlich sich eine andere Zeitlichkeit einstellt. Die Stunden plätschern manchmal so dahin und dieses Gefühl transportiert auch die Serie. Wenn wir ästhetisch fassen müssten, was The White Lotus ausmacht, dann könnte man sagen, es handelt sich um Genremalerei in bewegten Bildern. Manchmal werden diese Bilder durch die Zeitlupe verlangsamt, aber sie bewegen sich. Und dann sehen wir Bilder von einem Gelage am Pool, wir sehen Feuerspucker in einem wunderbaren Hotel, wir sehen eine Wahrsagerin, feiste Restaurantgäste, tuschelnde Poolboys und natürlich Spa-Behandlungen aller Art. wenn wir uns ansehen, woher die Genremalerei eigentlich kommt, dann müssen wir in die frühe Neuzeit zurückgehen. Man löst sich aus dem Mittelalter, aus der klerikalen Macht. Der Bürger hat plötzlich ein anderes Selbstverständnis. Der Handel wird wichtig, die Handelsrouten werden ausgebaut und so langsam entsteht dann auch der Kapitalismus. In seiner Geschichte der Genremalerei erläutert Norbert Schneider sehr gut, welche Art der Bilder dort entstehen. Es sind Bilder, die von dem Handel, vom Bauen handeln, die uns zeigen, wie die Bürger leben, die Reichen, aber auch die Armen, die irgendwo auf der Straße betteln müssen. Reisen spielen eine große Rolle. Mahlzeiten werden zelebriert und in Bilder gefasst. Dabei geht es sehr häufig auch darum, moralisch zu betrachten, zu bewerten, einzuordnen, das eine als Tugend, das andere als Laster. Und selbstredend spielt auch die Sexualität eine Rolle. Da gibt es beispielsweise diese ungleichen Paare, die immer wieder porträtiert wurden, beispielsweise von Quentin Massis oder auch von Lukas Cranach. Hier in Schneiders Buch sehen wir beispielsweise ein Werk von Lukas Cranach dem Älteren, das den Titel trägt Ungleiche Liebhaber von 1532. Und darüber schreibt Schneider: Der zahnlose, bärtige Alte, ein wohlsituierter, reicher Bürger, sucht sich durch Geld die Zuneigung der jungen Frau zu erkaufen. Während er sie mit lüsternen Blicken betrachtet und des Glaubens sein mag, sie empfinde für ihn tatsächlich ein Gefühl der Liebe, wiegt sie geschäftsmäßig die von ihm ihr in die Hand gedrückten Münzen. Die an der Paneele, an der Rückwand neben einer Jagdbüchse aufgehängten Vögel sollen, wie so oft in dieser Zeit, drastisch auf den umgangssprachlichen Ausdruck Vögeln anspielen. Wir sind also hier tatsächlich auch in einem Bereich, wo es etwas deftig vorgeht. Und das sehen wir natürlich auch in The White Lotus, wo immer solche Assoziationen auch gemacht werden, wo der Blick durchs Schlüsselloch dazu dient oder die Kamera ein bisschen zu lange draufhält, wenn die schmatzenden Münder miteinander kommunizieren. Weiter heißt es, die Rebhühner beziehen sich darüber hinaus symbolisch auf den Lustkreis in Anlehnung an Jeremia 17,11, wo von diesem Vogel gesagt wird, dass er sich auf fremde Eier setze und sie nicht ausbrüte. Er sei ein Sinnbild dessen, der Unrecht gut sammelt. Am Ende steht er als Tor da. Der Alte wird somit als Avarus gekennzeichnet, der wucherisch fremdes Geld gehortet hat und es jetzt im hohen Alter als Tor an eine junge Dirne verschleudert. Es sind solche Bildkompositionen, die wir in The White Lotus wiederfinden. So kann man also sagen, dass die Serie ein Kompendium von Sittenbildern des 21. Jahrhunderts bietet. Blicken wir nun auf alle drei Staffeln, auf insgesamt 21 Stunden und fragen uns, was lernen wir über die Superreichen? Die erste Staffel spielt auf Hawaii. Der Hotelmanager erklärt sehr früh schon einer Mitarbeiterin, die frisch angefangen hat, behandeln Sie die Gäste einfach wie sensible Kinder. Und darin steckt so unglaublich viel. Es sind solche Sätze, bei denen man sieht, dass hier jemand sehr lange nachgedacht hat über die eigentlichen Verhältnisse, die ökonomischen wie die Machtverhältnisse in einem solchen Ressort. Was ermöglicht denn eigentlich einem das Geld? Nun, man kann tatsächlich in gewisser Weise Kind bleiben. Als Kind, dann kann man rufen, bindet mir die Schuhe zu, man kann sich im Kinderwagen hin und her fahren lassen. Und wenn man irgendetwas nicht bekommt an der Kasse, dann bekommt man einen Wutausbruch. Und genau dies kann man fortsetzen, wenn man Geld hat. Auch hier werden wir erleben, wie irgendwelche Hotelgäste wütend in der Hotellobby aufstampfen, wenn sie etwas nicht bekommen. Sie werden sogar anfangen zu weinen, wenn irgendetwas nicht so richtig funktioniert hat. Die Superreichen sind also jene, die durch das Geld Kind bleiben können. Und da steht vor allem eine im Mittelpunkt, nämlich Tanya, gespielt von Jennifer Coolidge, die hier mit dieser Serie ihr großes Comeback erleben durfte. Und sie macht das wirklich herausragend. Tanya ist eine halbe Milliarde schwer, Ende 50. Sie ist das groß gewordene kleine Mädchen. Sie hat ein Anspruchsdenken, dem sie alles unterordnet und dem sich alle unterordnen müssen. Sie ist verzweifelt, ständig etwas melancholisch und so freundet sie sich, so glaubt sie zumindest, mit der Leiterin des Spa-Bereichs Belinda an. Aber Belinda muss ihre Arbeitskraft verkaufen und muss folglich Tanya zuhören bei allem, was sie erzählt und immer Verständnis aufbringen, während Tanya niemals fragt, wie es denn eigentlich Belinda geht. Tanya freundet sich mit Belinda an, aber es ist notwendigerweise eine einseitige Beziehung. Tanya lädt Belinda zum Essen am Abend ein. Für Belinda bedeutet das aber, sie muss Überstunden machen. Da gibt es aber immer noch diese Hoffnung auf das Angebot. Tanya will Belinda Geld geben, in sie investieren, damit Belinda sich selbstständig machen kann. Ja, das wäre dieses Unabhängigkeitsversprechen, dass man nicht mehr seine Arbeitskraft verkaufen muss. Jennifer Coolidge spielt wunderbar diese exaltierte Dame, die ständig von Heißhunger und Melancholie heimgesucht wird. Sie sagt, I'm a very needy person and I'm a deeply, deeply insecure person. Das Geld aber verschafft ihr Macht, andere für ihr Seelenheil zu tyrannisieren. Sie kommt sich als die große Verletzliche vor, als das Opfer. Und deshalb müssen sich auch alle ihr untertan machen. Sie sieht sich als Opfer der Verhältnisse. Und gewiss, da gibt es Kindheitstraumata, aber sie übt permanent mit ihrem Geld Macht aus. Und diese Anspruchshaltung, die zeigt sich dann auch besonders da, wo sie einmal mit dem Geld nicht weiterkommt und sie richtig energisch wird, um dann doch das umzusetzen, was sie möchte. Interessanterweise ist diese Figur dann noch einmal insofern gespiegelt, als wir einen Mann sehen, der von seiner Mutter diesen Urlaub bezahlt bekommen hat, damit er mit seiner Frau dort ein paar schöne Tage verbringen kann. Und es stellt sich heraus, dass irgendetwas bei der Buchung schiefgegangen ist, dass er doch nicht das allerschönste Zimmer bekommen hat, obwohl das doch eigentlich festgelegt war. Und er verbringt eigentlich die gesamte Staffel damit, doch dafür zu sorgen, dass ihm dieses eine Zimmer, das doch gebucht war von der Mutter, zuteil wird. Es ist dieses Anspruchsdenken, das satirisch demaskiert wird. Dann gibt es noch die Familie Mosbacher. Da erleben wir eine Tochter, die, sagen wir, den 1% Feminismus inhaliert hat. Ebenso ihre Freundin. Sie gehören sicherlich zu den liberalen Demokraten, die mit Freude Kamala Harris unterstützt haben. Und wie blicken diese nun auf den Bruder, auf Quinn? Die beiden Teenagerinnen schließen Quinn konsequent aus. Er muss den gesamten Urlaub über in einer Abstellkammer schlafen, weil sie einfach das riesige Areal nicht mit ihm teilen wollen. Sie stellen ihn ohnehin als ewig Porno- und Gaming-süchtig dar. Es ist tatsächlich ein sehr interessantes Porträt, das der Serie hier gelingt. Die Linksliberalen sind nämlich hier selbst dabei, ein männliches Monster zu schaffen. Quinn könnte der nächste Insel werden, aber er schließt sich dann einer anderen Gemeinschaft an. Auf Hawaii findet er Surfer und er sieht, dass auch anders man miteinander umgehen kann. Es ist seine Rettung. Es ist wahnsinnig gut beobachtet und wir sehen dann aber auch nochmal in der dritten Staffel ein anderes Porträt von Männlichkeit, nämlich eine Hypermaskulinität, die in einer völligen Idiotie uns gezeigt wird. Die zweite und beste Staffel spielt auf Sizilien. Im Fokus steht die Prostitution. Mia und Lucia sind Einheimische, die versuchen, Gäste in dem wunderbaren Hotelresort abzuschleppen. Sie wollen an das Geld, um Karriere zu machen, um Unabhängigkeit zu erlangen. Der Sex sorgt ja für eine gewisse Durchlässigkeit der Schichten deshalb, weil das Begehren, ob man nun Millionär ist oder nicht, ja einfach da ist. Wie könnte man sich das zunutze machen? Das einzige Kapital, das Mia und Lucia haben, ist ihr Körper. Sie schlafen mit reichen Gästen beziehungsweise mit der Hoteldirektorin. Es sind auch hier wieder die Details, die das so interessant machen. Ein Tech-Milliardär muss eigentlich noch eine Nacht zahlen, die er mit den beiden verbracht hat. Und man fragt sich, warum tut er das nicht? Es sind doch nur 2.000-3.000 Euro. Ist das jetzt Geiz? Und wir sehen aber dann doch im Laufe der Serie, es ist gar kein Geiz, sondern er denkt da einfach nicht mehr dran, weil es für ihn überhaupt keine relevante Summe ist. Er sich gar nicht vorstellen kann, dass das für andere Leute vielleicht wichtig ist, 2.000 oder 3.000 Euro zu bekommen. Er vergisst es einfach. Es interessiert ihn nicht, weil ihn andere Leute, die nicht mit ihm auf Augenhöhe rangieren, ihn nicht interessieren. Bei der Prostitution kommt natürlich auch die Schauspielerei hinzu. Man muss vortäuschen, jemanden zu begehren, um selbst dann auch begehrenswert zu erscheinen. Aber da ist Albie ein Stanford-Absolvent, der sich in Lucia verliebt. Wer aber mehr liebt, ist eigentlich der Schwächere, trotz all des Geldes. Er möchte nicht nur Sex kaufen, sondern er möchte auch sie erobern, er möchte ihre Liebe. Die Machthierarchien sind hier auf vielen Ebenen austariert und werden uns beleuchtet. So beispielsweise auch bei der Hoteldirektorin, die es abgesehen hat auf eine Mitarbeiterin und nun alles dafür tut, diese Mitarbeiterin von allen Männern fernzuhalten. Auch hier sehen wir wieder, dass sobald jemand in einer gewissen Machtposition ist, er durchaus bereit ist, diese sich zunutze zu machen. Da sind zwei Ehepaare, die beiden Männer sind Silicon Valley Unternehmer und das eine Paar, das wählt nicht und konsumiert überhaupt keine Nachrichten mehr. Es ist doch eigentlich egal, wer regiert. Und so kann man daraus schließen, Demokratie ist etwas für arme Leute. Zugleich sind diese Leute ungeheuer flach. Wir haben es wirklich mit Flat Characters zu tun. Sie lesen keine Bücher, sie interessieren sich für gar nichts, nicht für Museen, für irgendetwas, vielleicht noch ein paar Einrichtungsgegenstände. Aber eigentlich ist da nichts. Da ist große, große Leere. Und die Serie versteht es, uns dies immer wieder zu zeigen. Und wir begegnen Tanja wieder. Tanja wird weinen, weil ihr neuer Ehemann für ein paar Tage doch auf Geschäftsreise muss und nicht länger bleiben kann. Es ist die Verzweiflung, die wir da sehen, die Verzweiflung eines Kindes, völlig verloren zu sein. Schon bei der kleinsten Enttäuschung fährt Tanja aus der Haut. Das hat lustige Elemente und wir amüsieren uns. Zugleich sehen wir aber auch immer wieder die große Grausamkeit von Tanja. Nämlich ihre persönliche Assistentin, die mitgereist ist, soll sich die ganze Zeit im Hotelzimmer verstecken, damit sie nicht von Tanjas Ehemann, der ungestört sein will, gesehen wird. Tanja ist auch dann in einer so verzweifelten Situation, dass sie glaubt, dass wieder etwas Übersinnliches helfen könnte. Beten vielleicht, naja, aber eher könnte man mal eine Wahrsagerin konsultieren. Als diese aber keine so rosige Zukunft ausmalt, da ist Tanja außer sich, wirft diese Wahrsagerin aus dem Hotelzimmer und sagt die ganze Zeit negative, negative, so negative. Ja, sie möchte nichts Negatives an sich herankommen lassen. Mich erinnert das an eine Episode, als ich mal mit einem Schauspielagenten zusammensaß und ihm erläuterte, wie groß die Ungleichheit im Kapitalismus ist. Und er tatsächlich, nachdem ich ein bisschen das ausgeführt hatte, sagte, das ist mir zu negativ. Wir sehen also, wie reiche Leute versuchen, einfach das, was eben nicht das Schöne ist, was nicht das Positive ist, einfach herauszudrängen, nicht damit belastet zu werden, weil sie natürlich auch sonst vielleicht ins Grübeln kommen könnten, dass sie etwas damit zu tun haben. Tanja trifft dann auf einige schwule Männer im mittleren bis reiferen Alter. Der Kopf der Truppe ist Quentin, der eine Yacht besitzt und in einem Schloss in Palermo lebt. Um steuerliche Vorteile zu bekommen, hätte er das Schloss der Öffentlichkeit zugänglich machen sollen. Aber das geschieht natürlich nur über seine Leiche. Niemals würde er dort Fremde in sein wunderbares Palazzo lassen. Die Schwulen bezirzen Tanja. Und hier wird dann mit dem Klischee gespielt, dass Schwul doch eigentlich die viel besseren Freunde der Frau sind. Und Tanja ist auch gleich ganz begeistert. Sie lässt sich einladen von den Schwulen in die Oper. Es gibt Puccinis Madama Butterfly. Und Tanja ist schon dabei, sich mit der Heldin zu identifizieren. Wir erleben hier einen unglaublichen Ästhetizismus. Es sind Leute, die nur noch schöne Klänge hören wollen, die in einem Palazzo leben, das ausstaffiert ist mit Gemälden, mit Schmuck, mit Design, wo man nur hinschaut. Überall laufen Butler herum, damit für alles gesorgt ist. Und es gibt dann einen hochinteressanten Dialog zwischen Tanja und Quentin. Quentin sagt, "Love's never been my Achilles heel. It was always beauty. I live for beauty. I know you do. I would also die for beauty. Wouldn't you?" Zum einen ist das die ästhetizistische Haltung, die wir gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der Kunst finden können, wo auch der Tod schon immer sehr präsent ist. Denken wir beispielsweise an den Roman Gegen den Strich von Karl Joris Huysmans. In diesem Roman ist der Protagonist, der sich auch aus der Welt zurückzieht und sich so ein eigenes Reich aufbaut, sogar so weit gegangen, dass er eine Schildkröte, eine große Schildkröte, verzieren will mit Gold, und er schafft dies dann auch tatsächlich, lässt das alles an der Schildkröte anbringen, nur bekommt die Schildkröte keine Luft mehr und stirbt daran, stirbt an der Schönheit. Zum anderen ist dies aber auch das Konzept, das wir da hören, von der schönen Seele, die alles Negative sich fernhalten will, die sich innerlich reinigen möchte. Keine Nachrichten mehr, keine Öffentlichkeit, keine störenden Butler bitte. Alles soll immer in Ordnung passieren, alles soll rein bleiben. Und wenn man noch nicht rein genug ist, dann muss man noch mal irgendeinen Meditationscoach konsultieren. Hegel schreibt über diese Ideologie in seinen Vorlesungen über die Ästhetik Folgendes. Denn auch für die wahrhaft sittlichen Interessen und gediegenen Zwecke des Lebens ist solch eine schöne Seele nicht offen, sondern spinnt sich in sich selber ein und lebt und webt nur in ihren subjektivsten religiösen und moralischen Ausheckungen. Zu diesem inneren Enthusiasmus für die eigene überschwängliche Trefflichkeit, mit welcher sie vor sich selber ein großes Gepränge macht, gesellt sich dann sogleich eine unendliche Empfindlichkeit in Betreff auf alle übrigen, welche diese einsame Schönheit in jedem Momente erraten, verstehen, verehren sollen. Können das nun die anderen nicht, so wird gleich das ganze Gemüt im tiefsten bewegt und unendlich verletzt. Da ist mit einem Male die ganze Menschheit, alle Freundschaft, alle Liebe hin. Das können wir auch bei Tanja erleben. Wenn sie einmal ganz kurz nicht bekommt, was sie will, von Belinda oder von ihrem Mann oder der Assistentin, dann ist alles aus. Dann soll die Welt untergehen. Weiter schreibt Hegel, die Pedanterie und Ungezogenheit, kleine Umstände und Ungeschicklichkeiten, über welche ein großer, starker Charakter unverletzt vorzieht, nicht ertragen zu können, übersteigt jede Vorstellung. Und gerade das sachlich Geringfügigste bringt solches Gemüt in die höchste Verzweiflung. Da nimmt denn die Trübseligkeit, der Kummer, Gram, die üble Laune, Kränkung, Schwermut und Elendigkeit kein Ende. Und da heraus entspringt eine Quälerei der Reflexion mit sich und anderen, eine Krampfhaftigkeit und selbst eine Härte und Grausamkeit der Seele. Das heißt, die schöne Seele schlägt um und wird grausam. Und genau das erleben wir dann, ohne jetzt zu spoilern, in dieser zweiten Staffel. Es sind mit diesen Worten Hegels auch sehr gut die Stimmungsschwankungen von Tanja, Quentin und all den anderen benannt. Nun kann man sagen, hier gehen Leute sehr weit, um ihr Palazzo zu behalten, um ihre Yacht zu behalten. Aber diese Serie handelt auch von uns und gerade diese Episode da. Der Mord, denn auch diese Serie beginnt mit einem Leichenfund, ist allegorisch zu verstehen. Man geht über Leichen für das eigene Seelenheil und die Schönheit, mit der man sich umgibt. Mögen andere schon verdursten, wir bewässern noch einmal den englischen Rasen im Vorgarten. Es ist doch so schön. Die dritte Staffel ist leider ziemlich miserabel. Sie spielt auf Koh Samui, einer Insel vor der Ostküste von Thailand. Reich geworden sind die Figuren hier überwiegend durch, wie es heißt, This and That. Der Wohlstand wird hier sehr eng mit kriminellen Handlungen in Verbindung gebracht. Nun mag es ja sein, dass es solche Subjekte auch gibt, aber es ging ja vorher in der Serie darum, zu zeigen, wie der Kapitalismus gewisse Subjekte hervorbringt, die die Ausbeutung legalisiert haben. Das heißt, der Kapitalismus ist ja nicht ein System, in dem Kriminelle einfach machen können, was sie wollen, sondern man muss ein System schaffen, in dem diese Handlungen, die Geschäftshandlungen, plötzlich als legal erscheinen. Wenn man jetzt aber zu sehr den Fokus auf irgendwelche Kriminellen legt, dann verschleiert man damit die eigentlichen Ausbeutungsverhältnisse im Kapitalismus, die ja legal sind. Zudem ist diese Serie davon geprägt, dass sie sich zu sehr an dieser Wellness-Ästhetik erfreut. Es werden fast nur noch Bilder gezeigt, mit denen man Urlaubsreisen bewerben kann. Vieles sieht nach Stock-Footage aus. Sacht über die Pooloberfläche schwebende Kameras, gleitende Drohnenaufnahmen vom Ressort. Das ist auffälliger als in den Staffeln zuvor. Auch irgendwann ist man genervt von all diesen tiefenschärfen Kompositionen. Ein unscharfer Liegestuhl im Vordergrund, ein scharf dargestellter Liegestuhl im Mittelgrund, auf dem jemand liegt, dann wieder ein Hintergrund unscharf, immer wieder diese Bilder. Und natürlich fehlt das Zentrum, nämlich Tanja. Sie ist ja weit mehr als ein Meme. Sie zeigt ja tatsächlich den Irrsinn des Spätkapitalismus in all seinen Facetten. Die Staffel nun konzentriert sich so ungeheuer darauf, dass es verschiedene Krimi-Plots gibt, denen man nachgehen muss. Einer sucht den Mörder seines Vaters, ein anderer Gast soll seine Frau ermordet haben, außerdem gibt es einen Raubüberfall und ein Gast entwendet dann auch eine Pistole, denkt über Selbstmord nach. Nun, das kann man natürlich alles so machen und kann dann auch dialogisch, wie zum Beispiel in Folge 7, unendlich lang eine verwickelte Backstory liefern, aber es bleibt recht banal und wird dann manchmal höchstens pathetisch. Zudem geht man dazu über, dass man eigentlich die Analyse ersetzt durch Moral. I don't judge geben Figuren immer wieder vor, wenn sie gerade mit einem bohrenden Unterton sich über die letzte Nacht einer Figur erkundigen. Aber die Serie scheint selbst sehr moralistisch zu sein. Ungleiche Paare können nicht aufgrund von wirklicher Anziehung zusammen sein, wird uns suggeriert. Es ist nur Lüge, nur ökonomisches Kalkül, bis auf eine Ausnahme, so viel Ambivalenz ist dann doch gestattet. Zugleich sollen wir dann aber auch diese als unmoralisch dargestellten Handlungen in schönen Bildern genießen können, damit unser Voyeurismus bedient wird. Überhaupt sehen wir, wie hier Sexual und Moral und Geld miteinander verwoben werden, so als sei das eigentliche Problem, dass dort einzelne Figuren vielleicht ein bisschen, ausschweifend leben. Das sorgt dann für eine recht prüde Genremalerei. Plötzlich geht es nur noch um solche Sexualnormen und moralischen Fragen. Wir sollen die Figuren bewerten, wie wir die Bewohner im Sommerhaus der Stars beurteilen oder neudeutsch gesagt judgen. Diese Tendenz war auch schon in den ersten beiden Staffeln natürlich sichtbar, aber jetzt nimmt sie Überhand und dann ist auch die Satire plötzlich kaum noch zu finden, sondern wir sind stattdessen in einer Konstellation wie in Denver Clan oder Dallas. Die ideologiekritischen Komponenten verschwinden zugunsten von trivialen Krimi-Plots und sensationslüsternden Konstellationen. Dabei hatte diese Serie eigentlich Potenzial, nämlich bei der Familie Radcliffe, die tatsächlich hier noch einmal eine sehr interessante Facette des Kapitalismus uns zeigt. Da ist Patrick Schwarzenegger, der Saxon Ratliff spielt. Er ist ein Nepo-Baby, der aber auch glaubt, Unternehmer zu sein. In gewisser Weise ist er aber völlig abhängig von dem Unternehmertum seines Vaters. Saxon sagt gegenüber seinem Bruder, worum es ihm geht. Pussy, Money, Freedom und Respekt. Wobei man sagen muss, wenn man das Geld hat, dann kann man die anderen drei Dinge auch schon bekommen. Er ist der Ausdruck von fragiler Männlichkeit. Ständig muss er sich als Mann beweisen, muss noch einen weiteren Proteinshake trinken, um seine Muskeln aufzubauen. Und wir merken aber, dass diese Männlichkeit auf tönernen Füßen steht. Auch hier ist interessant beobachtet, wie die Mutter von Saxon ihren Sohn immer wieder unterstützt, über seine dümmlichen Witze lacht, obwohl sie doch eigentlich ihm ein anderes Bild von Männlichkeit vermitteln müsste. Sie ist aber da Komplizin. Und dieser Sohn vertritt ein neues Unternehmertum. Das, was in Memecoins investiert und eine gewisse Nähe zu Donald Trump haben wird. Er sagt, ich habe keine Interessen, ich habe keine Hobbys, ich habe nur den Erfolg. Seine Schwester ist da anders. Sie wünscht sich, bald in ein buddhistisches Kloster zu gehen. Aber wir merken dann bald bei ihr, es ist nicht die Sinnsuche eigentlich, sondern eher ein Unbehagen darüber, dass sie so ungeheuer privilegiert ist. Und als sie dann tatsächlich eine Nacht im Kloster verbringt, da stellt sie fest, das ist nichts für sie. Sie ist zu verwöhnt. Aber die Mutter beschwichtigt dann gleich, kein Mensch in der alten Welt hat besser gelebt als wir heute, selbst die Könige nicht. Deshalb müssen wir es genießen. Es ist sonst eine Beleidigung für alle Menschen, die irgendwann auch einmal so leben werden wie wir. Das ist die notwendige Abstumpfung, die es braucht, damit man überhaupt so reich sein kann, dass man es aushält, dass neben einem die Sintflut stattfindet. Und die Mutter interessiert sich auch nur für sich, hat sich so abgehärtet, so abgestumpft, dass sie nicht einmal weiß, wo sie Urlaub macht. Irgendwann sagt sie, es ist doch schön hier in Taiwan. Dabei ist sie ja eben gar nicht dort. Die Familie Ratliff ist Ausdruck eben dieser Abstumpfung, die der Kapitalismus hervorbringt, beziehungsweise die vonnöten ist, um im Kapitalismus erfolgreich leben zu können. Und Saxon wird auch alles dafür tun, das an seinen jüngeren Bruder weiterzugeben, dass auch dieser genügend Eiweißshakes trinkt, damit auch er sich verpanzern kann und nicht mehr spürt, was eigentlich der Fall ist. Hier deutet sich eigentlich Großes an und in diese Richtung hätte man weitergehen können, aber das gesamte Figurenpersonal sonst ist reichlich trivial, wenig symptomatisch. Wir haben es nicht mit Personifikationen zu tun, die uns etwas über den Kapitalismus heute erzählen. Wir fühlen uns diesen Figuren nur etwas überlegen. Wir rümpfen die Nase, aber wir müssen ja erkennen, morgen früh müssen wir doch wieder für diese Figuren arbeiten gehen, die gerade im White Lotus Ressort residieren. Wir schauen nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.